Ja, von mir auch nochmal ein herzliches Guten Morgen an alle, die ich noch nicht begrüßt habe. Ich freue mich mal wieder hier zu sein oder wir freuen uns hier zu sein und ich darf auch herzlich grüßen aus meiner Heimatgemeinde oder unserer Heimatgemeinde in der Margaretenstraße in Rostock. Die Geschwister fühlen sich immer auch ein Stück mit euch verbunden, kommen ja auch andere Brüder hierher zum Predigtdienst und so habe ich Grüße mitgebracht. Vor einigen Wochen war ja Erntezeit. Die Felder wurden abgeerntet und in unserer modernen Landwirtschaft ist es ja so, dass dann auch immer gleich die neue Saat ausgebracht wird. Und manchmal gibt es dann solche Borstentiere in unseren Gegenden, Wildschweine, die Schaden anrichten und Schaden machen. Und weil ich gerade Urlaub hatte und ein Bekannter auf seinen Feldern Wildschaden hatte und die Wildschweine dort zu Schaden gingen, hat er zu mir gesagt, geh doch mal raus und versuch doch mal so ein Ding zu kriegen und ein Wildschwein zu erlegen. Und mein Sohn Florian war auch ganz begeistert. Also sind wir losgezogen, Mission Wildschweinjagd. Und normalerweise bin ich ja nicht so unerfahren, weil ich schon viele Jahre zur Jagd gehe, aber irgendwie war da der Wurm drin und wir blieben ohne Erfolg. In diesen Tagen kam der Wind selten, stabil aus einer Richtung. Die kriegten uns also immer eher mit, als wir dicht genug rankamen. Und wenn wir am westlichen Rand des Feldes saßen, wo die zu Schaden gingen, dann kamen sie im Osten aus dem Wald und wir hatten keine Chance, ihnen entgegenzugehen. Nächsten Abend haben wir die Taktik gewechselt, dann saßen wir am Ostrand, plötzlich kamen die Wildschweine wieder auf der westlichen Seite. Und als wir eine Nacht mal aus völliger Verzweiflung durchgesessen haben und wieder nichts bekommen haben, waren wir beide völlig entnervt auf dem Weg zum Auto. Und wie wir so vor uns hinträumten, standen am helllichten Tag, also bei helllichtem Licht schon, 5 Wildschweine am Waldrand vor uns auf guter Entfernung. Es fuhr wie so ein Blitz durch uns. Wir beide blieben stehen, jetzt bloß keinen Fehler machen. Keiner bewegte sich. Ich versuchte langsam, die Waffe von der Schulter zu gleiten zu lassen, sie in den Schießstock zu kriegen. Dann kam selbst ein Auto aus dem Dorf die Straße entlang. Das hielten die Wildschweine noch aus. Und als ich mich so vorbereiten wollte auf die Schussabgabe, da hörte ich plötzlich einen Rückwärtsgang. Das Auto kam zurück, ich drehte meinen Kopf zur Straße. Im Auto saß eine Frau, die mir zurief, bitte auch an die Füchse denken. Es kochte innerlich in mir. Aber ich nickte freundlich grinsend, versuchte wieder meinen Blick zu wenden und die Wildschweine waren natürlich weg. Wieder einmal haben wir eine Gelegenheit verpasst, erfolgreich zu sein. Wenn ich so darüber nachdenke, dann fällt mir auf, dass es in meinem Leben eigentlich viele solcher verpassten Gelegenheiten gibt. Ja, ich möchte fast sagen, mein Lebensweg ist voll davon. Und anderen Menschen geht es sicherlich nicht anders. Der schüchterne Mann hat es vielleicht verpasst, seine Traumfrau anzusprechen und muss irgendwann feststellen, jetzt ist sie mit jemand anderem liiert. Oder manch eine Frau hat vielleicht die Bewerbungsfrist versäumt und stellt dann fest, jetzt ist der Job, den sie gerne hätte, an jemand anderen vergeben. Immer wieder haben wir es mit verpassten Gelegenheiten zu tun. Und wenn ihr mich fragen würdet, welchen Gelegenheiten, verpassten Gelegenheiten mir in meinem Leben den größten Schmerz bereiten, welchen ich am meisten nachtrauere, dann muss ich sagen, sind es die Gelegenheiten, in denen ich es versäumt habe, anderen Menschen von Jesus weiterzusagen, anderen das Evangelium weiterzugeben. Ich habe neulich am Schreibtisch mal so drüber nachgedacht, mit wem ich nicht schon alles im Leben zu tun gehabt habe, wie viele Menschen mir schon begegnet sind und welchen ich manchmal nur sehr wenig oder manchen auch gar nichts vom Glauben sagen konnte oder gesagt habe. Und ich habe gemerkt, dass ich hier in meinem persönlichen Glaubensleben ein großes Defizit habe und einfach besser werden möchte, anderen von Jesus weiterzusagen. Aber ich habe mich gefragt, wie kann das gelingen? Wie kann man in seinem persönlichen Umfeld, also mit den Menschen, mit denen man täglich zu tun hat, wie kann man unter diesen Menschen, ich möchte es mal so formulieren, ein guter Evangelist werden? Das Thema, über das ich heute reden möchte, habe ich also mal überschrieben mit den zwei Worten persönlich evangelisieren. Ganz persönlich evangelisieren. Wie geht das und worauf sollten wir vielleicht dabei achten, wenn wir persönlich evangelistisch leben wollen? In der Beantwortung dieser Fragen wollen wir uns mal den Apostel Paulus zum Vorbild nehmen und auf seine Evangelisation blicken, die er damals vor vielen Jahren in der Stadt Athen unter den Menschen dort betrieb. Und dazu lesen wir mal gemeinsam einen Bibeltext aus der Apostelgeschichte im 17. Kapitel. Und zwar geht es mir um die Verse 16 bis 34. Apostelgeschichte 17, Vers 16 bis 34. Da heißt es: Während aber Paulus sie, also seine Mitreisenden, mit denen er da unterwegs war, in Athen erwartete, wurde sein Geist in ihm erregt, da er die Stadt, also Athen, voll von Götzenbildern sah. Er unterredete sich in der Synagoge mit den Juden und mit den Anbetern und auf dem Markt an jedem Tag mit denen, die gerade herbeikamen. Aber auch einige der epikureischen und stoischen Philosophen griffen ihn an. Und einige sagten: Was will wohl dieser Schwätzer sagen? Andere aber: Er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein, weil er das Evangelium von Jesus und der Auferstehung verkündigte. Und sie ergriffen ihn, führten ihn zum Areopag, das war sowas wie der Marktplatz, wo sich alle getroffen haben, und sagten: Können wir erfahren, was diese neue Lehre ist, von der du redest? Denn du bringst etwas Fremdes vor unsere Ohren. Wir möchten nun wissen, was das sein mag. Alle Athener aber und die Fremden, die sich da aufhielten, brachten ihre Zeit mit nichts anderem zu, als etwas Neues zu sagen und zu hören. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch einen Altar, auf dem die Aufschrift war: einem unbekannten Gott. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden möchten, obwohl er ja nicht fern ist von jedem von uns. Denn in ihm leben und weben und sind wir, wie auch einige eure Dichter gesagt haben, denn wir sind auch sein Geschlecht. Da wir nun Gottes Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, das Göttliche dem Gold und Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst oder der Erfindung des Menschen gleich sei. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Als sie aber von der Totenauferstehung hörten, spotteten die einen. Die anderen aber sprachen: Wir wollen dich darüber auch nochmals hören. So ging Paulus aus ihrer Mitte fort, einige Männer aber schlossen sich ihm an und glaubten, unter denen auch Dionysius war, der Areopagit, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Soweit also mal der Bibeltext. Es geht also um das Thema persönlich evangelisieren. Und da wollen wir uns mal drei Themenschwerpunkte setzen. Persönlich evangelisieren bedeutet zum einen, den richtigen Blick für unsere Mitmenschen und echtes Interesse für sie zu entwickeln. Zweitens, der zweite Themenschwerpunkt, persönlich evangelisieren, heißt, das Wesentliche des christlichen Glaubens verständlich weiterzugeben. Und drittens, persönlich evangelisieren bedeutet auch, das Ergebnis unserer Evangelisation richtig zu beurteilen lernen. Das wollen wir vielleicht in den kommenden 30 Minuten mal ein bisschen näher betrachten. Kommen wir mal zu unserem ersten Schwerpunkt. Persönlich evangelisieren bedeutet, den richtigen Blick und echtes Interesse für unsere Mitmenschen zu entwickeln. Nun war der Apostel Paulus ja ein gereister und gebildeter Mann. Und auf seinen ganzen Missionsreisen, die er so betrieb, kam er viel herum und begegnete Menschen mit unterschiedlichsten Prägungen und Charakteren. Und gerade Paulus verstand es auf eine herausragende Art und Weise, den Menschen, denen er gegenüber war, sich in gewisser Weise anzupassen und ihnen ähnlich zu werden. Er hat es mal so ausgedrückt, er wollte dem Juden ein Jude sein und dem Griechen ein Grieche, nicht um sich bei den Leuten, ich sag's mal umgangssprachlich, einzukratzen, sich ihnen lieb zu machen, sondern mit dem Ziel, ihnen ähnlich zu werden und ihm das Evangelium, also seinen Glauben, auf Augenhöhe verständlich erklären zu können. Mit einem frommen Juden, der Gott kannte, über Gott zu reden, das war etwas ganz anderes als mit einem weltoffenen Griechen, der zwar allseits gebildet war, aber von Gott eigentlich überhaupt nichts wusste. Da musste man ganz anders ansetzen, ganz andere Argumente bringen. Und wenn der Apostel in eine neue Gegend kam, dann prüfte er auch ganz unauffällig, nur für sich im Herzen, wie stehen die Menschen in dieser Gegend denn überhaupt hier da in ihrer Beziehung zu Gott? Und dieser prüfende Blick begleitete den Paulus nun auch bei seinem Aufenthalt hier in Athen, in der damaligen Weltstadt Athen. Was war Athen für eine Stadt? Athen war schon damals eine beliebte Metropole für den modern denkenden Menschen. In ihr, ich drücke es mal so aus, wehte so ein bisschen der Wind der Fortschrittlichkeit und der Wissenschaft. Da fanden sich viele Denker und Erfinder und Grübler zusammen. Da waren Geisteswissenschaftler, vor allem auch Philosophen, die sich in Athen aufhielten und das hellenistische Athen zu ihrer Heimat machten. Und die Moderne der Athener drückte sich nicht zuletzt auch darin aus, dass sie völlig tolerant gegenüber den verschiedensten Weltanschauungen und Glaubensrichtungen waren. Das sah der Apostel Paulus ja an den vielen Altären mit den verschiedensten Göttern. In Athen konnte so ein bisschen jeder nach seiner Fasson selig werden und seinen eigenen kleinen Glauben leben. Und die Athener waren sogar so schlau, dass sie sich sagten, falls wir einen Gott übersehen sollten oder vergessen, dann stellen wir da noch ein Altar hin und sagen, für den unbekannten Gott. So tolerant waren die damals schon. Und ich muss euch sagen, wenn ich das mal so menschlich betrachte, stelle ich mir das Leben im damaligen Athen so richtig gemütlich und angenehm vor. So ein bisschen wie in unseren Universitätsstädten heute. Ich weiß nicht, ob ihr Leipzig oder Dresden vielleicht kennt. Dresden habe ich mal eine Zeit lang kennengelernt, wo die Leute also so in lauen Sommernächten wie jetzt gerade in dieser Jahreszeit in den Biergärten am Elbufer sitzen und dann beim Bierchen über Gott und die Welt diskutieren. Und verschiedener Meinung sind, aber am Ende lässt der eine die Meinung des anderen doch gelten und man geht friedlich auseinander. So stelle ich mir das Leben im damaligen Athen ein bisschen vor. Paulus versetzt dieses moderne Weltbild allerdings nicht in so ein wohliges Gefühl der Zufriedenheit. Als ernsthafter Christ bemerkt er natürlich sofort die Gottesferne, die hinter der Athener Gesellschaft steckt. Nach Gottes Maßstäben betrachtet, sieht er, dass hinter der Fassade aus religiöser Toleranz und Weltoffenheit sich im Grunde genommen Gottlosigkeit verbirgt. Ihm wird schnell klar, dass die Menschen hier bei aller Diskussion um die fundamentalen Lebensfragen, was immer begrüßenswert ist, wenn Menschen sowas diskutieren, in Wirklichkeit bei aller Aufgeklärtheit, die sie so an den Tag legen wollen, nichts vom wahren Gott wissen und verstanden haben und auch nichts von ihrer Beziehung, in der sie zu diesem wahren Gott stehen. Und ihm wird klar, die ethischen Ansichten der Griechen, ihre Wertvorstellungen, ihr Verständnis etwa von solchen Themen wie Sünde und Schuld, die sind bei den Griechen nicht wie bei den Juden im mosaischen Gesetz Gottes verankert, sondern beruhen auf rein menschliche Sichtweisen und Perspektiven. Und dementsprechend muss der Apostel bei seiner Evangelisation, ich drücke es mal so aus, sich auf den Unwissensstand der Griechen einstellen. Es hätte gar keinen Sinn gehabt, wenn er dort mit den Griechen in Athen plötzlich über die alttestamentlichen Schriften diskutieren wollte und ihnen beweisen wollte, dass Jesus darin schon als Lamm Gottes, als Erlöser der Welt zu erkennen ist. Nein, bei den Athenern musste der Apostel von ganz vorne anfangen. Wenn ich heute so mein persönliches menschliches Umfeld blicke, dann stelle ich immer wieder erstaunt fest, dass die meisten Leute heute gar nicht anders sind als die damaligen Athener vor so vielen Jahren. Obwohl wir uns heute ja in Deutschland immer noch gerne als das christliche Abendland bezeichnen, bin ich manchmal erschrocken und entsetzt, wie wenige Menschen noch von christlichen Grundlagenwissen in dieser Welt. Ich habe mir neulich erst wieder im Internet mal eine Straßenumfrage unter Jugendlichen angeschaut, wo also jungen Menschen Fragen zu christlichen Themen, wie zum Beispiel zum Weihnachtsfest, gestellt wurde. Ich fand es erschreckend, wie wenig Leute noch wussten, dass man Weihnachten eigentlich die Geburt des Heilandes Jesus Christus feiert. Wie wenig Menschen noch wussten, was der Sinn des Osterfestes oder anderer christlicher Feiertage ist. Und selbst die Menschen, die das Hintergrundwissen zum christlichen Glauben noch haben, die glauben dann aber mehrheitlich nicht mehr an den Inhalt dessen, was dort mit dem Wissen vermittelt wird. Die biblischen Geschichten, das sind doch alles nichts anderes als schöne Mythen, als Fabeln, die wir uns in der dunklen Weihnachtszeit erzählen, um unsere Stimmung ein bisschen aufzuhellen, denkt man. Und immer wieder habe ich in Gesprächen über das Christsein und über den christlichen Glauben von Bekannten gehört: Ach, weißt du, ich habe es nicht so mit dem Glauben, ich halte es lieber mit der Wissenschaft. Das ist dann immer das Totschlagargument gegenüber uns Christen. Ja, zum aufgeklärten modernen Menschen passt so ein Glaube an ein übergeordnetes Wesen, vor dem wir uns vielleicht auch noch verantworten müssen, einfach nicht mehr so richtig, oder? Umso erstaunter bin ich dann, wenn ich dann doch mitkriege, wie der ein oder andere aufgeklärte Mensch seinen heimlichen kleinen Gott in der Tasche hat. Da wundert man sich dann, dass so ein Talisman als Engelsfigur am Mittelspiegel bei einem Physikprofessor bummelt und immer mitfährt. Eigenartig, ne? Oder dass ein Atheist, der an nichts zu glauben scheint, dann in der dunklen Jahreszeit doch mal so ein kleines Kerzchen vor seiner Butterfigur auf der Kommode im Flur anzündet. Oder wie ich neulich erst in einem Gespräch mit einem Kollegen erfahren habe, dass man dann zum Beispiel bei der Diagnose Gürtelrose den Besprecher aufsucht, weil die Schulmedizin irgendwie an die Grenzen stößt. Nein, nein, man glaubt nicht daran, dass das wirkt. Aber beim letzten Mal hat es vielleicht doch irgendwie funktioniert. Und so sind die Altäre auch um uns in Deutschland herum voll von Götzen und Göttern, denen Menschen dienen, indem sie sie nach und nach in ihren Lebensmittelpunkt rücken. Und das Missionsfeld, in dem wir uns heute in Deutschland bewegen, in unserer Zeit, ist ganz genauso gottesfern, ganz genauso gottentfremdet wie im Athen zur Zeit des Apostel Paulus. Und an den Zeichen unserer Zeit, ich nenne nur ein Stichwort, Eröffnung der Olympischen Spiele beispielsweise. Ich weiß nicht, wer das gesehen hat. Erkennen wir die Gottentfremdung der westlichen Welt? Erkennen wir, wie weit das christliche Abendland schon längst von Gott und seiner Lehre abgerückt ist? Klar gibt es immer wieder Suchende, die gar nicht so weit entfernt von Gott zu sein scheinen. Klar gibt es Menschen, die schon viel von Gott gehört haben, denen vielleicht nur noch ein kleiner Schritt zum echten Christsein fehlt, aber das weite Umfeld, in dem wir Christen leben, das ist geistlich dunkel und gottesfern. Und das sollte uns im Hinterkopf, im Bewusstsein bleiben. Warum ist das so wichtig? Dass wir lernen, unser Umfeld richtig einzuordnen vor Gott. Warum ist es wichtig, dass wir uns klar machen, wie gottesfern unsere Umwelt ist? Weil wir dann auch besser mit dem eintretenden Widerstand umgehen können und uns darauf einstellen können. Wer als Christ bekennend lebt, der trifft auf Widerstand. Das ist völlig klar. Und selbst unter den toleranten Athenern waren plötzlich Leute da, die den Paulus gleich als Schwätzer diffamierten und ihn schlecht machen wollten. Vers 18 haben wir das gelesen. Was will wohl dieser Schwätzer sagen? Ich habe neulich gerade erst gelesen, dass gegen diesen Bremer Pastor Olaf Latzel, einige kennen ihn vielleicht, wieder ein Verfahren eröffnet wird. Ich weiß gar nicht genau, worum es da geht. Ich glaube um Volksverhetzung. Und dann habe ich einen Bericht gesehen, dass da fast jeden Sonntag vorm Gottesdienst sich so eine kleine Protestdemonstration zusammenfindet, die versuchen, diesen Pastor schlecht zu machen, weil er Themen anspricht und der Bibel nach predigt, die in unserer Gesellschaft heute keinen Platz mehr haben. Kritik, mit der man heute nicht mehr umgehen kann und sich auseinandersetzen mag. Oder ich erinnere mich noch an einen Fernsehbericht, wo die Reporter alles dran setzten, eine Freikirche, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube es war in Sachsen, schlecht zu machen, weil die sich verweigerte, ein homosexuelles Paar ihrem Segen zu erteilen. Und dann wurden die Christen dort in dieser Freikirche als Fundamentalisten, als Radikale und Gefährliche dargestellt. Und ich muss schon zugeben, liebe Hörer, mich beeindruckt dieser Widerstand manchmal und lässt mich zurückhaltender im Leben meines Glaubensstils werden. Was werden wohl die Kollegen jetzt von mir denken, wenn sie wissen, dass ich an Jesus glaube? Wie gehe ich damit um, wenn sich die Nachbarn von mir abwenden oder die Verwandten mit den Augen rollen, weil ich beim Familientreffen eben vorm Essen mein Gebet sprechen will? Wer von uns, ganz ehrlich, freut sich schon darüber, wenn andere ihn für einen Spinner halten? Vermutlich wollte der Apostel Paulus auch nicht gerne für einen Spinner gehalten werden. Aber wichtiger als ein unbeschädigter Ruf unter den Menschen und seine Beliebtheit war ihm, dass Menschen die rettende Botschaft Gottes kennenlernten. Und viel wichtiger war für ihn, dass er mit seinem bekennenden Lebensstil Gott die Ehre gab und nicht beim Menschen angesehen war. Und so ließ der Apostel Paulus sich durch die verbalen Anfeindungen hier auch nicht abschrecken. Nein, vielmehr noch, ganz im Gegenteil. Paulus wurde durch die vielen Anfeindungen und Angriffe von Menschen nicht etwa menschenscheu und sonderte sich ab, sondern er blieb ihnen gegenüber immer aufgeschlossen und suchte immer wieder das Gespräch mit ihnen. Ja, er suchte geradezu die Nähe der Menschen in Athen und war ganz offensichtlich ehrlich an ihnen interessiert. Ich glaube, dass diese Offenheit für alle Menschen ein Kennzeichen jeder guten christlichen Gemeinde sein sollte. Es gehört unbedingt zu einer Gemeinde Gottes dazu, dass wir uns öffnen für die Menschen, die um uns herum leben. Gemeinde darf niemals ein elitärer Club werden, die nur noch sich selber sieht und sich selber lebt. Und auch wir als einzelne Glieder so einer Gemeinde, jeder Christ, sollte den Menschen um ihn herum immer aufgeschlossen und zugewandt bleiben. Denn nur so können wir Christen mit unserem Glauben erreichen und unseren Glauben quasi unter die Leute bringen. Und darum finde ich persönlich es richtig und gut, wenn Christen sich um gute Nachbarschaftsverhältnisse bemühen. Und ich finde es richtig und gut, wenn wir Freundschaften auch außerhalb christlicher Kreise, außerhalb der Gemeinde pflegen. Wenn wir uns im Sportverein unseres Dorfes oder unserer Stadt engagieren, wenn wir in der Gemeindevertretung mitarbeiten oder im Heimatverein unseres Dorfes engagiert tätig sind. In all diesen Bereichen können wir Beziehungen aufbauen und dann durch einen zeugnishaften Lebensstil und durch das Gespräch unseren Glauben ganz persönlich weitergeben, also persönlich evangelisieren. Die Kunst dabei ist natürlich, in der Welt als Christ präsent zu bleiben, ihr zugewandt zu sein, aber sich dennoch nicht von ihr vereinnahmen zu lassen. Das ist schon eine Schwierigkeit. Aber das sollte uns nicht dazu verführen, uns zurückzuziehen, uns abzuschotten und das Gespräch mit unseren Mitmenschen abzubrechen. Persönlich evangelisieren bedeutet also, zuallererst einmal unser Umfeld richtig zu analysieren und einzuschätzen und echtes Interesse für unsere Mitmenschen zu entwickeln. Nun kommen wir mal zu unserem zweiten Punkt. Persönliches Evangelisieren bedeutet, unseren Glauben, unsere Botschaft von Gott und vom Evangelium klar und verständlich, kurz und knapp weiterzugeben. Was sagt man denn nun, wenn man mit jemandem zusammenkommt, der von Gott so gar keine Ahnung hat? Was erklärt man ihm? Es gab mal so einen Kurs in der Bibelschule Burgstedt von Karl-Heinz van Heiden, war das, glaube ich, vor vielen Jahren. Da habe ich mal das Heftchen durchgeblättert. Da war eine Aufgabe, ganz kurz und knapp den christlichen Glauben erklären für jemanden, der davon überhaupt nichts weiß. Und wenn man das so machen wollte als Christ, der ja schon jahrelang mit christlichen Sachen in Berührung war, dann hat man erst mal gemerkt, wie schwierig das ist, das Wesentliche herauszukehren. Christ sein, was ist das? Wir würden jetzt wahrscheinlich ganz unterschiedliche Antworten zusammenkriegen. Der eine fängt an, von der Taufe zu reden. Der nächste sagt, naja, als Christ darfst du die AfD nicht wählen. Wieder ein anderer sagt, Christ sein, da ist das Abendmahl im Spiel und so weiter und so fort. Aber wir gucken mal auf das, was Paulus eigentlich den Athenern weitergegeben hat und finden dann, dass Christsein auf sein Grundgerüst reduziert, kurz und knapp angesprochen. Nun haben wir also schon festgestellt, dass die Athener nichts von Gott wissen. Die waren zwar alle irgendwie religiös, glaubten alle irgendwas, aber den wirklichen Gott kannten sie gar nicht. Und darum setzt Paulus in seiner Botschaft des Evangeliums auch zunächst erst einmal genau hier an. Er malt ihnen also geistlich neben den ganzen Götzenbildern das Gottesbild des wahren Gottes vor Augen. Und deswegen sagt er zu ihnen im Vers 24, der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, auch wird er nicht bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat jede Nation der Menschen aus einem gemacht. Die Athener sollten also erkennen, dass Gott der ist, der alles ins Leben gerufen hat, der Schöpfer, der Ursprung allen Seins. Und das will er ihnen vor Augen malen. Und Gott hat nicht nur alles geschaffen, sondern Gott ist auch heute noch der, der alles am Leben erhält. Warum hört er nicht auf Saat und Ernte, Sommer und Winter? Weil die ganze Welt nach der Gesetzmäßigkeit Gottes verläuft. Gott hat es so befohlen, deswegen geht es weiter. Und die Athener sollten aus dem Wort des Paulus ein Stück weit die Überlegenheit und die Herrlichkeit Gottes begreifen und erkennen lernen. Und sollen natürlich auch sehen, dass jeder Mensch in diesem Gott seinen Ursprung hat. Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht. Die Athener sollen also erfahren, wir sind keine Zufallsprodukte. Und jeder, der von uns heute Morgen hier sitzt, ist ein gewolltes und geliebtes Kind Gottes, selbst wenn deine Eltern dich nicht gehabt haben wollen. Gott wollte, dass du auf diese Welt kommst. Und er als Schöpfer wünscht sich nichts anderes als Gemeinschaft mit uns als seine Geschöpfe. Und damit deutet das, was Paulus hier sagt, auch die väterlichen Wesenszüge Gottes an, die Jesus ja noch ganz vertieft auch in seinem irdischen Wirken herausgestellt hat. Gott ist seinem Wesen nach ein liebender Vater und wir Menschen sind seine Kinder. Und wie schön ist es, wenn Menschen das begreifen und erkennen, dass Gott ein liebender Vater ist, der in Fürsorge an uns Menschen seinen Kindern handeln will. Und wie unsinnig ist es da, sich mit den Götzen und Göttern dieser Welt von dieser wirklichen Liebe Gottes ablenken zu wollen. Die Menschen müssen also erstens erfahren, wer Gott wirklich ist. Das richtige Gottesbild müssen wir ihnen vor Augen zeigen, wenn wir von unserem Glauben sprechen. Nun kann ich mir natürlich gut vorstellen, dass die Athener sich die Frage gestellt haben, wo ist denn überhaupt dieser Gott, von dem der Paulus hier immer redet? Also ich meine, unsere Götter, die können wir wenigstens sehen. Und wenn wir es immer noch nicht glauben, dass sie da sind, dann gehen wir hin und fassen die an, dann können wir die fühlen. Aber Paulus, von deinem Gott haben wir hier noch nichts wahrgenommen. Wo ist denn dieser Gott? Diese empfundene Gottesferne, die ist ja gar nicht so unreal, das muss man ja wirklich sagen. Nach dem Sündenfall hat Gott sich ja wirklich ein Stück weit verschleiert und zurückgezogen. Ich glaube, Pastor Wilhelm Busch hat mal in einer seiner Predigten gesagt, Gott hat sich verhüllt vor den Menschen. Und dennoch sagt Paulus, ja, Gott ist unsichtbar, fast unscheinbar geworden in dieser Welt, aber man kann ihn finden und entdecken. Und im Vers 27 formuliert er das, indem er sagt, dass die Menschen eben Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden möchten. Gott kann tatsächlich noch wahrgenommen werden in dieser Welt. Den Römern hat Paulus das mal deutlicher formuliert in seinem Brief, in dem er gesagt hat, das Unsichtbare an ihm wird seit der Schöpfung der Welt an seinen Werken, wenn es recht bedacht wird, erschaut. Römer 1, Vers 19 und folgen, falls das jemand nachlesen will. Dazu muss der Mensch sich natürlich auf die Suche nach Gott machen. Das ist die Voraussetzung. Und ich habe den Eindruck, bei den meisten Menschen in meinem Umfeld scheitert es daran. Wenn die Menschen heute nach Gott fragen, dann habe ich eher so das Gefühl, es geht ihnen eigentlich darum, Beweise zu finden, die klarstellen, dass es Gott nicht geben kann, um ihre Sichtweise zu bestätigen und sich zu beruhigen. Aber das, liebe Hörer, ist kein echtes Suchen nach Gott. Echtes Suchen nach Gott ist ergebnisoffen und erwartet auch, dass hinter der Suche ein Finden möglich ist. Und ja, sagt der Apostel Paulus, man kann Gott finden. Es geht dem Apostel nicht darum, dass wir Christen zum absoluten Gottesbeweis kommen können, zu einem Beweis, der uns unseren Glauben überflüssig macht. Nein, nein, er formuliert schon extra vorsichtig, tastend und fühlend. Man muss schon mit offenen Augen und mit denkendem Geist durch diese Welt gehen. Aber es ist das Erkennen, dass zum Beispiel so eine komplexe Schöpfung doch niemals von alleine, ohne Verursacher aus dem Nichts entstanden sein kann. Diskutiert doch mal mit den Leuten, die sich so überlegen, auf die Wissenschaft berufen, welche Antwort die Wissenschaft auf die Entstehung des Lebens hat. Fragt sie mal danach. Es gibt keine Antwort. Die Antwort wird im Glauben beantwortet. Gott ist der Urheber allen Lebens. Da liegt unser Anfang. Da liegt unser Ursprung. Es geht dem Paulus um Situationen, vielleicht habt ihr die auch schon erlebt, wo einem plötzlich klar wird, das ist Bewahrung gewesen. Dass ich das überstanden habe, ist menschlich nicht erklärbar. Hier war das Handeln Gottes am Wirken. Und tatsächlich haben Menschen immer wieder die Möglichkeit, etwas von der Existenz Gottes wahrzunehmen und ihn zu erkennen. Und auch das müssen wir den Menschen vermitteln, wenn wir über den christlichen Glauben sprechen. Gott lässt sich finden und wir Menschen sind aufgerufen, nach ihm zu suchen. Der dritte Punkt, den Paulus anspricht in Bezug auf das Evangelium, hat der Kirche in der Vergangenheit immer viel, viel Ärger eingebracht. Paulus kommt nun nämlich zum Tag des Gerichts und fängt an, von Buße zu reden. Ach, das ist ein unangenehmes Thema. Und was man uns Christen dabei immer vorwirft, ist, dass wir ja nur mit Angst schüren versuchen, Leute zum Glauben zu überreden und zu überzeugen. Aber auch wenn die Gerichtsbotschaft nicht beliebt ist, das kann ich ja auch verstehen. Ich lasse mir das auch nicht gerne sagen, dass mich jemand richten wird und von mir Verantwortung fordert. Aber auch wenn das so unbeliebt ist in der Welt, dürfen wir das nicht verschweigen, denn Gottes Gericht ist Realität. Und dass Paulus in diesem Zusammenhang auch von der Buße spricht, zeigt ja, dass wir in diesem Gericht aus uns heraus, aus unserer eigentlichen Gesinnung nicht bestehen können. Warum können wir das nicht? Warum ist Buße notwendig, wenn wir dem Gericht Gottes entgegensehen? Was ist eigentlich die Grundschuld der Menschen gegenüber Gott? Sind das die Notlügen, die uns so Montag früh auf Arbeit, wenn der Chef uns fragt, ob wir das schon fertig haben oder warum nicht, über die Lippen gehen? Ist es die Kaugummipackung, die wir im Teenageralter mal im Nettoladen mitgehen lassen haben? Oder ist es die Verunehrung der Eltern, weil wir in unserer Pubertätsphase oft ungehorsam waren? Ja, vielleicht auch, aber das ist nicht die Grundschuld. Die Grundschuld wird in der Gesellschaft der Athener deutlich. Die Grundschuld der Menschen ist, dass sie als Geschöpfe den Schöpfer ablehnen. Wir sehen es doch in unserer Welt. Die Menschen leben, als gäbe es Gott nicht. Die Menschen leben, als wären sie die höchste Instanz, vor der sie sich zu verantworten hätten. Und was macht man, wenn die Dinge nicht so laufen? Wenn man dann plötzlich angeklagt wird, man versucht, die Richter zu manipulieren, politisch gesinnt Leute einzusetzen, die einem angenehm sind und angenehme Urteile sprechen. Im Blick auf Gott geht das nicht. Ja, es gibt diesen Tag des Gerichts, und darum ist Buße notwendig. Wir brauchen eine Sinnesänderung. Wir müssen zurück zu Gott wollen. Wir müssen mit ihm leben wollen und unseren ignoranten Lebensstil ihm gegenüber bereuen und aufgeben wollen. Und darum dürfen wir natürlich auch die Notwendigkeit der Buße nicht verschweigen, wenn wir vom Evangelium sprechen. Aber nun ist so ein Leben zurück zu Gott ja nicht einfach möglich. Der heilige und gerechte Gott kann nicht, wie wir Menschen das oft machen, Dinge unaufgearbeitet lassen und einfach sagen, Schwamm drüber. Gottes Gerechtigkeit verlangt ist, dass da, wo Sünde ist, auch Sühnung her muss. Da muss wieder Gutmachung her. Und jeder, der mal eine tiefe Verletzung im Herzen erfahren hat, vielleicht durch andere Menschen, der weiß das, dass man das nicht so einfach übergehen kann, dass da oftmals nicht ein, ach, nun nimm das mal nicht so schwer, ausreicht, sondern dass da tiefe Gräben und tiefe Narben bleiben. Was also tun wir in diesem Dilemma? Wie können wir dem Gericht Gottes entgehen als Menschen? Uns hilft nur ein Vermittler. Es muss ein Mittelsmann her. Ein Stellvertreter, der die Sünden der Menschheit auf sich nimmt und vor Gott trägt, den die Strafe Gottes trifft an unserer Stelle. Und auf den geht Paulus nun zuletzt in seiner Botschaft an die Athener ein, im Vers 31, und den lese ich mal nach Luther-Übersetzung, weil Luther das sehr schön übersetzt hat. Da heißt es nämlich, denn er hat einen Tag gesetzt, an welchen er richten will den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn auferweckt hat aus den Toten. Luther sagt also, formuliert es also so, Jesus Christus ist Gottes Angebot an uns Menschen. Und wer an ihn glaubt, ist frei, zu Gott zu kommen, vorbei am Gericht. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, hat Jesus einmal selbst gesagt. Jesus ist die Lösung unseres menschlichen Sündenproblems. Und darum gehört natürlich Jesus Christus fundamental zu der evangelistischen Botschaft, die wir den Menschen weitergeben sollen. Und liebe Gemeinde, diese Punkte, die ich eben angesprochen habe, ist christlicher Glaube auf seinen Kern reduziert. Wenn wir diese Punkte, Gott ist der Ursprung allen Lebens, der Schöpfer, der Vater, der Gemeinschaft mit uns will, Gott ist erkennbar, ist erfahrbar, man kann ihn finden. Wenn man dann sagt, Buße ist notwendig, weil wir uns alle vor Gott verantworten müssen und wir können das Gericht Gottes umgehen oder durchleben, indem wir an Jesus Christus glauben, dann haben wir alles gesagt, was ein Mensch braucht, um erst einmal zu Jesus Christus zu kommen und gläubig zu werden. Alles andere, was uns noch alles so im Kopf rumschwirrt, das Abendmahl, das richtige Eheleben, moralische und ethische Ausrichtung, das sind sekundäre Folgen, das sind also zweitrangige Folgen, die im Leben eines Christen durchgreifen, wenn Gottes Geist in ihm wirkt. Aber auf den Kern reduziert ist das, was der Paulus den Athenern hier gesagt hat, der christliche Glaube. Es geht nicht um Politik, wo die Kirche sich immer einmischt. Nein, es geht um den Weg, wie kommen wir Menschen zu Gott. Das sollte auch unsere Botschaft sein, die wir in unserem persönlichen Umfeld an die Menschen weitergeben. Ganz kurz noch ein Wort zum Schluss. Wie bewerten wir das Ergebnis unserer persönlichen Evangelisation? Man fragt sich ja immer gerne, wenn man so aktiv war und so, was ist dabei herausgekommen? Die Frage stellt sich ja. In unserem Text lesen wir im Vers 32, als sie aber von Totenauferstehung hörten, spotteten die einen. Die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber nochmals hören. Und so ging Paulus aus ihrer Mitte fort. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und glaubten. Es ist damals wie heute so, am Evangelium scheiden sich die Geister der Menschen. Da hat sich nichts dran geändert. Und im Text klingt es für mich nicht gerade, ich weiß nicht, wie der Text auf euch wirkt, als hätte Paulus hier in Athen die Massen bekehrt und bewegt. Einige haben sich gleich lustig gemacht, ach, der redet von Totenauferstehung, hör mir doch bloß auf. Aber einige wenige glaubten. Geschwister, ich kenne Gemeinden, die haben sich das so zur Aufgabe gemacht, zu evangelisieren, und die haben dann Pläne erstellt, in welchem Zeitraum die Gemeinde um wie viel Menschen gewachsen sein soll, damit die Evangelisation erfolgreich war. Ich weiß nicht, ob das wirklich unsere Sache ist. Ich bin dafür, dass wir uns auf das beschränken, womit uns Gott beauftragt hat, das Evangelium zu bekennen und weiterzugeben. Und was aus unserer Arbeit wird, welche Frucht daraus hervorgeht, wird sich später einmal zeigen und liegt auch nicht in unserer Hand. Für uns gilt es, Menschen das Evangelium weiterzugeben und sie somit zu einer Entscheidung herauszufordern. An dem, was wir ihnen sagen, werden die Menschen zur Entscheidung herausgefordert, sich für Gott oder gegen Gott zu entscheiden. Und das soll uns reichen bei der Beurteilung unserer Arbeit. Das soll uns als Ergebnis genug sein. Und dann in der Ewigkeit, dann wird der ein oder andere sich manchmal wundern, was aus seinem kleinen irdischen Dienst, das ihnen so lächerlich vorkam, vielleicht in Wirklichkeit geworden ist. Vielleicht werden wir überrascht sein, wenn Gott sagt, guck mal, auf dein Wort hin haben sich die und die doch noch im Stillen bekehrt, von denen du gar nichts weißt, gar nichts mitbekommen hast. Persönlich evangelisieren. Ich wünsche uns, dass wir alle Evangelisten zu Gottes Ehre werden und als Licht leuchten können in dieser dunklen Welt, auch hier in Bützow. Gott segne uns dazu. Amen.